Deutschlandfunk. Information und Musik.
Heute am ersten Adventssonntag wollen wir in Information und Musik über Rituale sprechen. Die Vorweihnachtszeit ist normalerweise voll davon. Für die einen ist sie verbunden mit christlichen Traditionen, für andere sind es die Alltagsrituale, die eine Rolle spielen, das Gänseessen, die Weihnachtsmärkte, Zusammensitzen beim Adventskaffee oder der Weihnachtsfeier. Der Dezember oder die Vorweihnachtszeit ist vor allem eine Zeit des sozialen Miteinanders. Dagegen steht nun das Social Distancing, um das Coronavirus zu bekämpfen. Auch wenn das den meisten Menschen als vernünftige Maßnahme einleuchtet, wird der Bruch mit den vertrauten Ritualen schon als Zäsur empfunden. Vor allem mit Blick auf ein Weihnachtsfest, das nicht nur Großfamilien vor die Herausforderung stellt, nun auswählen zu müssen, wer kommen darf und wer nicht. Die Historikerin Barbara Stolberg-Rielinger hat sich in ihrer Forschung mit Ritualen beschäftigt, sowohl mit historisch-politischen als auch mit Alltagsritualen. Ich habe sie gefragt, wie sehr verkörpern Rituale eine Rückversicherung für Sicherheit und Wahrheit?
Rituale bestehen ja darin, dass zu bestimmten Zeiten, aus bestimmten Anlässen, bestimmte Handlungen immer wieder ähnlich vollzogen werden. Und zwar nicht nur von Einzelnen, sondern vor allem von Gruppen, von Gemeinschaften. Und dadurch gewinnt man Vertrauen in die Stabilität der Welt und des sozialen Zusammenlebens. Man kann sich darauf verlassen. Bestimmte Dinge treten in bestimmten Zeiten immer wieder gleich ein. Und zwar keine Naturphänomene, sondern eben soziale Phänomene. Und das sichert sozialen Zusammenhalt, das sichert soziale Stabilität und das sichert sozusagen das Vertrauen in die soziale Ordnung. Auch wenn in Wirklichkeit natürlich Rituale nie hundertprozentig genau gleich so ablaufen wie in der Vergangenheit. Aber man hat doch das Gefühl, sie sind unveränderlich und das stiftet Vertrauen.
Jetzt könnte man natürlich sagen, man kann diese Rituale vielleicht eben nicht so wie in der Vergangenheit durchführen. Im Sinne der sozialen Distanzierung muss man eben auf andere Mittel zurückgreifen und die könnten dann zum Beispiel sein, dass man sich im digitalen Raum trifft. Ersetzt das das Ritual, das wir kennen?
Naja, wir brauchen jetzt natürlich eine Art Ersatz und da sind virtuelle Treffen eine Möglichkeit. Aber ich glaube, jeder von uns, der schon mal so eine Zoom- oder Webcam-Sitzung miterlebt hat, weiß, dass das natürlich was vollkommen anderes ist und dass da ganz wesentliche Elemente fehlen. Also das, was man erlebt, wenn man zu mehreren Menschen im selben Raum ist, hat man da eben nicht. Zum Beispiel, man kann wechselseitig keinen Blickkontakt herstellen. Ja, man sieht zwar die verschiedenen Menschen am Bildschirm und man kann sich auch gegenseitig hören, aber es fehlen ganz viele Dinge, die einem normalerweise zur Orientierung in sozialen Kontexten dienen. Und das Wichtigste finde ich, dass man eben nicht weiß, wer wen eigentlich ansieht. Das ist zum Beispiel ein Punkt, der deutlich macht, dass das eben wirklich nur ein ganz schlechter Ersatz ist. Aber wir brauchen im Moment eben solche Ersatzformen.
Aber würden Sie sagen, wenn wir jetzt zum Beispiel darüber sprechen, dass man den Blickkontakt ja im Prinzip gar nicht hat, dass man bei einer Zoom-Konferenz oder Videokonferenz, wie auch immer, letztlich ja auch nur den Ausschnitt von einer Person sieht, dass das vergleichbar ist mit der Präsentation im virtuellen Raum, die ja immer damit zu tun hat, seine eigenen Defizite nicht zu zeigen? Also brauchen wir, wenn es um das soziale Miteinander und um soziale Stabilität geht, brauchen wir genau das zu merken, der andere ist eben nicht nur die Person, die er selber darstellen will, sondern es gibt eben auch diese Brüche, dieses, ja, sagen wir mal, Defizitäre.
Ja, genau. Ich meine, es ist natürlich generell so, dass man im sozialen, im eher öffentlichen sozialen Raum, dass jeder sich in gewisser Weise inszeniert und dass man nie den ganzen Menschen sieht, ja, dass man immer nur eine bestimmte Seite von sich zeigt und dass man sich selber darstellt, sehr oft auch sehr bewusst darstellt. Aber in virtuellen Formaten ist das natürlich nochmal viel, viel stärker, dieser Inszenierungscharakter, als in einer realen Präsenz sozusagen, wo man zum Beispiel durch seine Körpersprache ganz vieles von sich verrät, vieles auch, was man vielleicht gar nicht verraten will, und damit einfach die Möglichkeit, sich wechselseitig als Person zu lesen und zu interpretieren, zu deuten und so weiter, sind viel größer, als wenn man sich wechselseitig nur im virtuellen Raum begegnet.
Sie haben einen Satz gesagt, den ich in einem Ihrer Bücher gelesen habe, dass Rituale immer etwas Bildhaftes haben. Also, dass das Bildhafte sich den Menschen dann auch sofort erschließt, das Nonverbale letztendlich. Mhm. Welche Bilder produziert denn die aktuelle Situation, die vielleicht ja auch herrschende Ordnung stören könnte?
Ja, also sie produziert natürlich ganz verschiedene Arten von Bildern. Also woran man sofort denkt, sind natürlich Bilder von leeren Fußballstadien, leeren Kirchen, leeren Parlamenten, leeren Versammlungsräumen oder nur ganz spärlich besetzten Räumen. Das ist natürlich hochgradig irritierend, aber andererseits weiß man ja, dass das vorübergehende und Ausnahmesituationen sind. Aber was es andererseits auch gibt, was ich ganz interessant finde, wenn ich an Bilder von der Seuche denke, dann ist das die Tendenz, das Virus als gewissermaßen zu personalisieren und ins Bild zu setzen, entweder durch Mikroskopaufnahmen, aber auch ganz oft durch Karikaturen. Ja, man sieht das Virus gewissermaßen vermenschlicht und auch verniedlicht als handelnde Person. Und das finde ich ganz interessant, dass man auf diese Weise versucht, sich dieses Geschehen verständlich zu machen als ein nicht ein physikalisches oder virologisches, sondern als ein soziales Geschehen. Also das Virus agiert wie ein Mensch sozusagen. Und das finde ich aufschlussreich, weil natürlich Menschen dazu neigen, sich auch Naturvorgänge wie soziale Vorgänge vorzustellen.
Ich möchte aber kurz nochmal auf das zurückkommen, Frau Stolberg-Rehlinger, was Sie am Anfang gesagt haben, diese leeren Plätze, die wir jetzt sehen, dass man im Grunde genommen weiß, das ist die Ausnahmesituation. Ich möchte Ihnen da gerne etwas widersprechen, weil wir das vielleicht bei den ersten Beschränkungen sicherlich so empfunden haben. Jetzt aber mit der Aussicht auf die nächsten Monate, von denen niemand von uns weiß, ob wir wieder in eine irgendwie geartete Normalität zurückkommen, das vielleicht gar nicht mehr unbedingt als Ausnahmesituation empfunden wird. Und deswegen nochmal die Frage, was machen diese Bilder sozusagen jetzt gerade mit der Gesellschaft?
Ja, es mag daran liegen, dass ich eher ein optimistischer Mensch bin, aber Sie haben sicher recht, dass Bilder zum Beispiel von leeren Innenstädten durchaus insofern was Prophetisches haben, als durch die wirtschaftlichen Auswirkungen der Seuche ganz sicher die Innenstädte sich verändern werden und zum Beispiel sehr viele kleine Geschäfte zugrunde gehen werden, sodass an die Stelle dann die großen Versandunternehmen treten und virtuelle Formate insgesamt in vieler Hinsicht persönliche Formate ersetzen werden. Also das wird sicher auch nach der Epidemie oder der Pandemie wird es Auswirkungen haben in dieser Richtung und diese Bilder der Leere werden nicht ganz verschwinden, das denke ich auch. Aber ich denke andererseits auch, wie gesagt, dann wieder doch in gewisser Weise optimistisch, dass man in der jetzigen Situation ja auch in ganz anderer Weise erlebt, wie wichtig persönliches Beisammensein und persönliches Aufeinandertreffen ist und das ganz anders wertschätzt wieder. Und daraus kann man vielleicht die Hoffnung schöpfen, dass zum Beispiel Städteplaner sich Gedanken darüber machen, wie man die Innenstädte wieder beleben kann. Also ich würde es ambivalent sehen.
Ich möchte auch ganz gerne noch auf politische Rituale zu sprechen kommen, die ja eben auch teilweise ausgehebelt sind. Also denken wir zum Beispiel an die erst kürzlich gehaltene Rede des Prinzen von Wales im Bundestag vor fast leerem Saal. Denken wir an Bundestagsdebatten, die nun ganz anders ablaufen, als wir das bislang kannten. Denken wir an politische Versammlungen. Was bedeutet das?
Zu Ritualen gehört grundsätzlich persönliche Anwesenheit. Also Rituale leben davon, auch ihr wechselseitiger Verpflichtungscharakter lebt davon, dass die Menschen dabei persönlich anwesend sind. Also wenn Sie an so etwas denken wie eine Hochzeit oder eine Taufe oder ein Eid oder wie auch immer, dann ist es ganz wesentlich, dass bei einem Ritual Menschen anwesend sind, die als Zeugen sozusagen mit ihrer Anwesenheit bekräftigen, dass da eine Verpflichtung eingegangen worden ist für die Zukunft, ja, dass man wechselseitig voneinander Zeuge ist von diesem Geschehen. Und deswegen sind Rituale auf persönliche Anwesenheit grundsätzlich sehr stark angewiesen. Nun ist, wenn Sie an politische Verfahren denken, wie etwa Parlamentsdebatten im Deutschen Bundestag oder in anderen Parlamenten, dann kann man das natürlich grundsätzlich zunächst mal nicht als Rituale bezeichnen, weil Rituale Vorgänge mit festgelegtem Ausgang sind. Ja, ein Ritual, beim Ritual weiß man, wie es am Ende ausgeht. Während eine Bundestagsdebatte ein Verfahren des Streits mit einem offenen Ausgang ist. Also insofern würde ich da den Begriff Ritual nur mit Einschränkungen verwenden. Was aber sicher der Fall ist, ist, dass auch bei einer Parlamentsdebatte eine symbolische Dimension im Spiel ist. Das heißt, auch da geht es nicht nur darum, dass man am Ende eine Abstimmung gewinnt, sondern es geht immer auch darum, etwas darzustellen und etwas symbolisch aufzuführen. Und in dem Fall etwa darum, dass der Parteienstreit symbolisch aufgeführt wird. Und das geht eben auch nur in persönlicher Anwesenheit. Und wenn da niemand auf den Rängen sitzt, der zuhört, wenn eine bestimmte Position vertreten wird, und wenn es da keinen lebendigen Austausch gibt, sondern nur gewissermaßen eine ganz einsame Person am Pult etwas in die Fernsehkameras spricht, dann geht da natürlich ein ganz wesentlicher Teil der Wirkung verloren.
Ich würde gerne zum Schluss, Frau Stolberg-Grelinger, noch auf die Funktion von Ritualen zu sprechen kommen, das rein Rationale in einer Gesellschaft zu durchbrechen, also den Menschen vielleicht außerhalb der Kirche eine Form der Verankerung zu bieten, die die reine Politik nicht bieten kann. Ist das auch gefährdet im Moment?
Ja, ich denke schon. Also gerade so Rituale wie Weihnachten leben ja davon, dass sie wirklich die ganze Gesellschaft zusammenbinden. Also ganz unabhängig davon, ob wirklich alle jetzt die christliche Weihnachtsbotschaft teilen und glauben, wir leben ja in einer religiös pluralen Gesellschaft, ist doch gerade das Weihnachtsfest etwas, das alle verbindet. Also es findet für alle gleichzeitig statt und die ganze Gesellschaft wird dadurch verbunden. Es ist eben nicht nur ein reines Familienfest, das in der einzelnen Familie gefeiert wird, wann immer man will, wie ein Geburtstag oder Namenstag oder Hochzeitstag, sondern es ist einerseits ein Familienfest und andererseits ein Fest der ganzen Gesellschaft. Es ist eben ein staatlicher Feiertag und ein kirchlicher Feiertag. Das heißt, es bettet gerade die Einzelnen und die Familien in das große Ganze der Gesellschaft ein. Und wenn das dann gefährdet ist, ist das natürlich schon auch ein sehr verstörender und für viele Menschen sicher sehr irritierender Zustand. Ich gehe aber ganz optimistisch davon aus, dass das beim nächsten Jahr zu Weihnachten wieder anders sein wird. Man sollte nicht vergessen, dass die Ausnahme ja in gewisser Weise auch die Regel erst wirklich sichtbar und schätzbar macht. Also wenn wir jetzt dieses eine Weihnachten 2020 als Ausnahme betrachten, dann wird uns später, 2021, die Rückkehr zur Regel sozusagen desto mehr geschätzt werden, weil wir durch die Ausnahme wissen, wie wertvoll die Regel ist.
Die Historikerin Barbara Stolberg-Grelinger, Leiterin des Wissenschaftskollegs in Berlin, über die Bedeutung von Ritualen im Alltag und in der Politik.